Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Juli C., Sie sind von Haus aus Juristin, spezialisiert auf Verfassungsrecht. Sie sind Autorin, ausgebildet in Leipzig am Literaturinstitut. Wann haben Sie sich entschlossen, eher auf die Seite der Kunst zu gehen?
Recht spät. Ich habe mein erstes Buch veröffentlicht, als ich mit dem ersten juristischen Staatsexamen schon fertig war und konnte damals schon vom Schreiben leben, habe dann aber doch das zweite Staatsexamen auch noch gemacht und mich erst danach entschieden, nicht in den juristischen Beruf einzutreten, weil dieses freie Leben als Autorin so unheimlich luxuriös ist.
Wann haben Sie sich denn entschlossen, in die Öffentlichkeit zu gehen mit einem Text? Erinnern Sie sich noch daran? Das ist ja, glaube ich, ein großer Schritt. Ich denke, jede Autorin, jeder Autor, der schreibt mit dem stillen Kämmerlein, zeigt das vielleicht ausgewählten Leuten, was er geschrieben hat. Wie war das?
Ja, so war es bei mir auch. Ich habe sehr früh angefangen mit Schreiben, schon als Kind, und das immer als eine ganz private und intime Tätigkeit betrachtet. Und als ich an dieses Institut, dieses Literaturinstitut in Leipzig gegangen bin, war das schon der erste Schritt in die Richtung, jetzt probiere ich mal aus, was andere Menschen von den Texten halten. Und im Grunde ist dann im Laufe dieser Ausbildung oder dieses Studiums an diesem Institut der Wunsch gereift, auch tatsächlich zu veröffentlichen. Das war mir vorher eigentlich undenkbar. Das war mir zu intim, das war peinlich. Ich habe mich immer geschämt für die Sachen.
Eben, Sie hatten dort das erste Publikum. Wie kritisch war es?
Unglaublich kritisch. Also wirklich brutal. Das ist eine ganz harte Schule, durch die man da geht, vor allem, wenn man es nicht gewöhnt ist. Und ich glaube, Autoren untereinander sind sowieso die schärfsten Kritiker, die man sich überhaupt denken kann. Und es wurde keine Rücksicht genommen. Da sind immer wieder Leute wirklich heulend zusammengebrochen, haben den Raum verlassen.
Weil man sich natürlich futterneidig ist. Jeder möchte in dem Biotop der Beste sein, nicht?
Nee, das war also zumindest damals noch nicht der Grund, weil als ich angefangen habe, dort hinzugehen, gab es den jungen Autor als Popstar oder Medienphänomen noch nicht. Das war alles noch sehr unter der Decke. Man hat sich nicht so sehr als Person der Öffentlichkeit oder als Erfolgsmensch gesehen, sondern das war wirklich ein Ringen um Kunstverständnis. Aber wenn man selber eine Idee davon hat, was und wie man schreiben will, dann hackt man natürlich viel aggressiver auf den Texten anderer Leute rum, als wenn man einfach ein Leser ist, der total offen ist für alles, was kommt.
Also waren es eher Glaubens- und Richtungskämpfe, die da ausgefochten wurden.
Aber nicht im Sinne großer Kunstschulen sozusagen, weil es die nicht mehr gibt. Also wir haben nicht gestritten um Expressionismus oder Impressionismus, weil sowas gibt es einfach heutzutage nicht mehr. Es waren ganz individuelle Konzepte, die da immer aufeinander prallten.
Nun, Ihnen hat dieses Sprungbrett auf jeden Fall geholfen. Das ist so. Anderen tut es das vielleicht weniger, wie Sie es selbst gesagt haben. Kommen wir jetzt zu Corpus Delicti, das eigentlich ein Stück ist. 2007 wurde es uraufgeführt und inzwischen mehrmals nachgespielt in Deutschland. Auch hier in Luzern wird es momentan gezeigt. Wir sollten uns ins Jahr 2057 versetzen. Da herrscht eine Gesundheitsdiktatur, die fast faschistische Züge hat. Also es herrscht die totale Kontrolle, dass Gesundheit als oberstes Gut bewahrt wird von jedem Individuum. Man darf nicht krank werden, man wird überwacht. Der ganze Stoffwechsel wird kontrolliert, man hat selbst Daten abzuliefern. Man muss obligatorisches Fitnesstraining bestreiten und so weiter. Also ein Stück absoluter Unfreiheit herrscht dort. Und in dieses Szenario setzen Sie unter anderem ein Geschwisterpaar, Moritz und Mia Holl, die nicht ganz konform gehen mit diesem Regime. Es gibt Konflikte. Der Moritz bringt sich sogar um, weil ihm ein Mord angelastet wird, den er nicht begangen hat. Und die Mia, die kommt in die Mangel dieses Systems und wird dann auch ein Opfer. Ihr Ende ist nicht gar so schrecklich wie dasjenige des Bruders, aber sie macht doch einiges durch. Nun ist es so, dass die Utopie eigentlich von vielen inzwischen fast verabschiedet worden ist. In der Theorie genauso wie in der Literatur. Sie entscheiden sich für dieses Genre. Warum?
Weil es einfach nach wie vor ein unglaublich gutes Mittel ist, ein künstlerischer Trick, um eine Gegenwartsdiagnose zu versuchen, um was über unsere heutige Zeit zu sagen. Es gibt einem die Möglichkeit, über eine Verzerrung, über das Transponieren in die Zukunft, über Übertreibung und Verfremdung Tatsachen einfach klarer rauszuarbeiten, die man gerne kritisch betrachten möchte. Und ich finde, sowas kann nicht veralten, das kann kein Anachronismus sein.
Es ist ja eine Dystopie, also eine negative Utopie, wie zum Beispiel die von George Orwell und von anderen. Sonst verbindet man ja mit Utopie eher das Prinzip Hoffnung und die schöne andere Zukunft, das, was eben das ganz andere wäre zur Gegenwart. Für Sie käme sowas nicht in Frage, also das wäre wahrscheinlich...
Ich finde, es ist eine Mischform, es ist gar keine reine Dystopie. Ich finde, man kann es mit Orwell eigentlich weniger vergleichen als mit Huxleys Schöne neue Welt, weil was ich da beschreibe, diese Gesundheitsdiktatur, das ist ja keine, die auf Schrecken und Terror und Gewalt basiert, sondern das ist eine Kuscheldiktatur, die das Beste für den Menschen möchte. Dort werden alle gepflegt und beschützt und gepampert, also... Man kann das auch als eine positive Vision sehen. Es gibt Leute, die das Buch lesen und sagen, warum? Ist doch toll. Alle sind gesund, keiner empfindet Schmerz oder Leid. Das ist doch eigentlich wirklich ein positiver Horizont für uns.
Aber trotzdem halten die, die sensibel sind und ihre innere Freiheit behalten wollen, ihre Autonomie, die leiden unter diesem System, dieser Güte in Anführungsschlusszeichen, ja?
Ja, aber das sind bei mir ja im Grunde, ist es auch nur eine Person, die wirklich darunter leidet, das ist Moritz Holl, seine Schwester nur deshalb, weil sie eben erlebt, dass ihm Unrecht zustößt in dem System. Aber es gibt eine Stelle im Buch, wo eine der Figuren so sinngemäß sagt, welches System auf der Welt würde nicht ab und zu Unschuldige in Mitleidenschaft ziehen? Das ist normal. Das sind kleine Störfälle im Rahmen einer großen, komplizierten Maschine. Man kann auch einen Blick werfen auf diese ganze Vision, die sagt, der Fall, der hier geschildert wird, ist interessant, weil er in die Katastrophe führt. Deswegen ist er literarisch interessant. Aber eigentlich ist es kein Argument gegen dieses System. Wenn man Freiheit anders definiert, als wir es heute tun, könnte man sogar sagen, dass diese Menschen frei sind. Nämlich frei von Angst, frei von Schmerz, frei von Leid. Deshalb frei, sich tatsächlich dem Leben zuzuwenden.
Diese Mia ist ja unentschieden. Sie bleibt irgendwo auf halber Strecke stehen zwischen Anpassung und Widerstand. So habe ich es gelesen. Und das entspricht natürlich wahrscheinlich einer gewissen Realität, oder? Diese Mia ist vielleicht näher bei dem, was Ihnen vorschwebte, als dieser Moritz, der Radikalere vielleicht, ja?
Ja, Mia ist vor allem erstens mal meiner Person sehr nah. Ich identifiziere mich sehr stark mit der Figur. Und zum anderen empfinde ich sie fast als eine Allegorie auf die gegenwärtige Geisteshaltung, die immer zwischen den Stühlen sitzt und nicht wirklich in der Lage ist, sich einer Seite zuzuschlagen. Das will ich gar nicht unbedingt kritisch zeichnen im Sinne von angreifen oder negativ darstellen. Das ist erstmal eine Diagnose. Wir leben in einem Zeitalter, wo wir uns von radikalen Standpunkten glücklicherweise verabschiedet haben, uns jetzt aber immer in diesem Zwischenreich befinden. Und viele Menschen leiden, glaube ich, darunter. Die fühlen sich deswegen orientierungslos, nicht zugeordnet.
Wäre es einfacher, wenn man Parteigängerin sein könnte zum Beispiel?
Ich glaube tatsächlich, dass das einfacher ist, psychologisch für einen selbst. Es gibt einem eine Heimat, es gibt einem eine Gruppe von Leuten, auf deren Meinung man sich quasi verlassen kann, wo man sich unter ein Dach quasi versammeln kann. Mir persönlich ist das leider unmöglich. Also ich bin genauso wenig wie Mia in der Lage, mich irgendeinem Entwurf komplett anzuschließen und zu sagen, ich bin jetzt Sozialdemokrat oder ich bin jetzt Christdemokrat. Das ist für mich passé, ich kann das einfach nicht.
Sie versucht das ja auch ein Stück weit, sie versucht da so Leute um sich zu scharen, die eine gewisse Opposition vielleicht aufziehen. Sie ist Teil eines Manifestes, also es gibt auch äußere Anlässe, die in diese Richtung Indikatoren sind, aber das bleibt eigentlich eben jenseits von Militanz oder von Radikalität.
Und vor allem finde ich das Entscheidende, dass Mia nicht gegen das System kämpft, weil sie das System tatsächlich ablehnt, aus Überzeugungsgründen, sondern sie kämpft wegen eines persönlichen Verlustes. Also sie arbeitet im Grunde ein privates Problem ab an diesem Staat. Und das ist ja eine völlig andere Haltung, als wenn ein echter Widerstandskämpfer sagt, aus den und den Gründen halte ich das für ein Unrechtssystem, das muss man bekämpfen. Das wäre sozusagen eine intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Gegebenen. Mia reagiert aufgrund ihrer Trauer, des Verlustes ihres Bruders.
Also sie möchte die Verbindung zwischen Kopf und Herz aufrechterhalten in einem solchen System. Und das ist zum Scheitern verurteilt. Also das ist vielleicht das Allerschwierigste.
Und nicht nur in dem System, das ist generell nicht einfach.
Ja, okay, also insofern ist das banal, was ich jetzt gesagt habe. Aber gut, man sieht es nochmals schön an einer solchen Versuchsanordnung. Wir wollen uns doch eine Passage anhören, wo man sieht, wie eben das Programmatische dieses Stücks und dieses Buches, das es inzwischen eben auch geworden ist, gut aufscheint. Eine zentrale Passage, es ist ein Dialog zwischen Bruder und Schwester, wo der Bruder sozusagen der Schwester nochmal erklärt, wie er die ganze Sache sieht.
Okay. Moritz hob einen Zeigefinger und begann zu deklamieren. Wir kommen aus dem Dunkel und gehen ins Dunkel. Dazwischen liegen Erlebnisse. Aber Anfang und Ende, Geburt und Tod werden nicht erlebt. Sie haben keinen subjektiven Charakter, sie fallen ganz ins Gebiet des Objektiven. So ist es damit. Mia musste lachen, weil sie den imitierten Professor erkannte. Man lebt also für sich selbst und stirbt für die anderen, sagte sie. Das ist das Schöne daran, sagte Moritz. Andersherum wäre es eine Katastrophe. Man darf nur beim für sich Leben nicht vergessen, recht viele Haken zu schlagen, um den anderen aus dem Weg zu gehen. Denn weißt du, was jede Begegnung mit anderen bedeutet? In deinem Fall vermutlich Ärger, sagte Mia. Den Zwang zur Entscheidung, sagte Moritz. Entweder du begehst einen Verrat an dir selbst oder du sagst, was du denkst und bringst dich in Gefahr. Das war doch schon immer so, sagte Mia ungeduldig, weil die Stimmung gerade so gut war und sie keine Lust auf eine politische Diskussion hatte. Das hat nichts mit der Methode zu tun. Sag ich doch, meinte Moritz. Es beginnt, wenn du in einen Zug steigst. Vielleicht willst du ein lautes Lied singen oder die Frau mit den vielen Einkaufstüten küssen oder du hast keine Lust, das Fahrgeld zu bezahlen, weil es völlig überteuert ist. Aber du zahlst, bist still, setzt dich hin und versteckst dein Gesicht hinter einer Zeitung. Weißt du, warum ich mich niemals einer Gruppe anschließen würde, der RAK zum Beispiel, falls es sie überhaupt gibt? Mein Problem wäre genau dasselbe wie beim Leben mit der Methode. Man würde mich zwingen, bestimmte Dinge zu denken, zu sagen oder zu tun. Aber der einzige Anspruch, den ich stelle, ist der auf meine persönliche Wirklichkeit. In meinem Kopf gibt es Freiheit. In meinem Kopf tanzen und trinken und feiern die Menschen bei Nacht auf den Straßen und die Polizei steht daneben, plaudert und guckt zu. Wenn ein Anwohner kommt, um sich über den Lärm zu beschweren, hebt ein Polizist träge den Kopf und sagt, wenn es Sie stört, dann holen Sie doch die Polizei. Moritz lachte, fummelte eine Zigarette aus der Tasche und zündete sie an. Mia runzelte die Stirn, griff aber nicht ein. »Ich will nicht streiten«, sagte sie. »Aber deine persönliche Wirklichkeit führt dazu, dass du dich der allgemeinen Wirklichkeit nicht stellst.« »Ganz richtig.« Moritz klemmte die Zigarette zwischen die Zähne und warf seine Angel neu aus. »Man muss flackern. Subjektiv, objektiv. Subjektiv, objektiv. Anpassung, Widerstand. An, aus. Der freie Mensch gleicht einer defekten Lampe.«
Also da haben wir es ganz klar, auch in den Bildern, mit denen Sie eben hier operieren, es zeigt, dass eben das Individuum gezwungen wird, so wie Sie es sehen, ständig auch Ja oder Nein zu sagen, Entscheidungen zu treffen. Und das heißt eben immer was anderes und auch immer etwas Relatives. Und das ist wahrscheinlich auch das, was einen in diesen diffusen Zwischenraum zwischen mehrheitsfähig oder Außenseitertum drängt.
Wobei das eben ein Problem ist, was, wie das hier an der Stelle auch beschrieben wird, tatsächlich ja schon in den kleinsten Alltagssituationen beginnt. Das ist kein politisches Problem, genuin. Was Moritz da zeichnet, ist ja im Grunde absolut illusorisch. Das ist fast schon infantil. Also quasi zu glauben, man könnte sich durch Haken schlagen und durch einen radikalen Individualismus jeglicher Verantwortung entziehen und das sei dann Freiheit. Also er zeichnet wirklich einen sehr extremen Begriff.
Da wäre ja Gesellschaft fast nicht mehr möglich, genau. weil das gemeinsame Verbindende dann definitiv zu schwach wäre.
Richtig, also das ist das Paradoxe an den beiden Entwürfen, die sich hier gegenüberstehen. Das eine ist das Sicherheitskonzept, was im Grunde auch darauf hinausläuft, Menschen voneinander zu trennen. Weil wenn man sie voneinander trennt, wenn sie sich gar nicht mehr berühren, können sie einander auch nicht gefährlich werden. Und auf der anderen Seite steht ein Freiheitskonzept, was eigentlich auch dafür plädiert, sich quasi geistig voneinander zu trennen, um nicht mehr in Verantwortungsbeziehungen zu stehen und dadurch unfrei zu werden. Also das finde ich das Paradoxe und deswegen auch Interessante an diesem Ideenstreit, der hier herrscht, dass eigentlich beide im Extrem auf eine Gesellschaft der totalen Vereinzelung hinauslaufen.
Nun vielleicht noch ein Detail, es kam die Abkürzung RAK vor, das ist eine Vereinigung, die heißt Recht auf Krankheit. Das ist eben eine Vereinigung, die sich formieren muss und zu der man dann gehört oder nicht gehört. Das drückt aus, dass eben das ein großes Problem ist, dass Krankheit, das Anderssein, das Nonkonformsein ausgeschlossen ist. Das liegt nicht drin in dieser Gesellschaft, das wollte ich noch nachtragen. Ja. Nun ist ja das Ganze nicht nur einfach eine Bühne, ein Forum, wo nur Ideen ausgewechselt würden in dieser abstrakten Art und Weise, also Thesen diskutiert würden, sondern es hat durchaus auch einen spielerischen Rahmen, sage ich mal. Deswegen war es wahrscheinlich ein Bühnenstück. Oder was war der Grund, dass das am Anfang eben ein Bühnenstück war und nicht direkt in Buchform, wie wir es jetzt hier vor uns liegen haben, erschien?
Eigentlich war das Zufall, weil ich wurde einfach von einer Regisseurin, die ich sehr schätze, aufgefordert, was für sie zu schreiben. Und ich hatte noch nie für die Bühne gearbeitet und dachte dann aber, dass sich dieser Stoff gut eignen könnte. Gerade eigentlich, weil es schon was Thesenhaftes hat. Also natürlich ist es auch ein Krimi in gewisser Weise und es ist auch eine Liebesgeschichte. Aber es werden eben große Fragen auch explizit verhandelt. Und da dachte ich, wo, wenn nicht im Theater? Ja, das ist doch eigentlich der richtige Raum dafür.
Und warum wurde es denn trotzdem ein Buch jetzt?
Weil ich in Wahrheit natürlich eigentlich keine Theaterautorin bin und mich an das Flüchtige des Theaters noch nicht gewöhnt habe. Also dass ein Stück dann nur an einem, also nicht nur an einem, aber sozusagen in einer Situation auf der Bühne ist und dann ist es weg. Man kann nicht zurückblättern, nachlesen, nochmal reinschauen. Das schmerzt mich. Also ich wollte es unbedingt auch in gedruckter Form.
Dass es andere dann für Sie nochmals interpretiert haben, das, also Schauspieler und Regisseur und so, das war kein Problem.
Nein, das finde ich wunderbar, weil ich es als angenehm empfinde, nicht allein verantwortlich zu sein für das Ergebnis. Das ist einfach schön, wenn sich das Ergebnis auf mehrere Köpfe stützt und man nicht nur als ein Mensch dahinter steht.
Also man kann auf diese Weise natürlich das Leben eines Stücks auch verlängern, vielleicht so, ja?
Also durch die gedruckte Form, meinen Sie? Ja, darum ging es mir. Also ich wollte quasi möglichst vielen Menschen die Möglichkeit geben, Zugang zu finden. Man kann es ja immer nur sehen, sonst wenn es am Theater in der jeweiligen Stadt ist. Und ich wollte eben in unserer sehr schnelllebigen Zeit, wo Theaterstücke häufig nach wenigen Wochen auch schon wieder abgesetzt werden, einfach eine größere Dauerhaftigkeit.
Sie haben selbst angedeutet oder gesagt, deutlich gesagt, was der Unterschied zwischen der Bühne ist und der eine Art Roman ist es ja, ich sage jetzt mal, dieses Textes, man muss es vielleicht eher neutral sagen.
Ja, also dort nicht müssen
die, ja, dort müssen die Figuren eben Ideen auch tragen und vermitteln. Also sie müssen in dem Sinne ein bisschen abstrakter sein oder sie müssen vielleicht haben ein weniger spezifisches Gewicht im Sinne von Dichte, von emotionaler Dichte, von vielleicht auch Differenzierung und so. Es muss ein bisschen plakativer sein, nicht?
Und
ja, stört Sie dann das nicht, wenn das im Buch dann noch so ist? Also das spielt keine Rolle.
Ja, also ich habe beim Schreiben des Stückes ursprünglich habe ich mich freier gefühlt, weil ich wusste, es ist für die Bühne. Ich hätte mich nie getraut, diesen Text direkt in Buchform so zu schreiben. Und als es dann als Bühnenstück fertig war und ich darüber nachdachte, noch ein Buch daraus zu machen, habe ich schon sehr lange gebraucht, mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass dieser Text, den ich als fast unliterarisch empfinde im Vergleich zu meinen anderen, weil er auch sprachlich einfach viel weniger komplex ist, dann eben tatsächlich trotzdem zu erlauben, in Buchform zu kommen. Inzwischen habe ich damit kein Problem mehr. Ich habe mich einfach dran gewöhnt. Es ist eben ein bisschen was anderes als in meinen größeren Romanen, wo auch viel höherer Wert auf sprachliche Ästhetik gelegt wird als hier.
Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, das ist der Titel Corpus Delicti. Das ist ein vielschichtiger Titel. Ich denke, dass man das auch wörtlich nehmen darf. Also der Körper steht eigentlich im Zentrum, der eigentlich nicht Körper sein darf, sondern der reduziert ist auf einen Biologismus, auf einen Teil von Chemie oder sowas, nicht? Also das, denke, das war Ihnen schon auch wichtig.
Klar, also der Titel bietet sich einfach an, weil das ist im Grunde ja ein Gerichtsroman. Es spielt im Rahmen eines Strafprozesses und Corpus Delicti ist nun mal ein Begriff mehr oder weniger aus der Rechtswissenschaft und es ist natürlich eine Metapher darauf, dass es hier um thematisch eben darum geht, den Menschen auf den rein biologischen Körper zu reduzieren.
Also in der Rechtssprache ist es das Beweisstück in erster Linie, ja. Nun ist es aber auch eine Groteske, also es ist gar nicht so, dass das da nicht ohne Humor auskäme. Mich hat es sehr an Dürrenmatt erinnert. Es ist ein ständiges Gerichtsverfahren, wo dann die Mia die Hauptperson ist. Und da zeigen sie eigentlich ein relativ dürftiges Bild dieser Rechtsgelehrten, also dieser Richter da, ja. Das war wahrscheinlich auch lustig oder angenehm oder irgendwie schön zu schreiben, auf den Effekt hin, auf der Bühne, nicht, denke ich, oder?
Ja, natürlich. Also gerade für eine Juristin ist es sowieso immer schön, über das Gericht zu schreiben und über die juristischen Kollegen, weil man es ein bisschen von innen kennt und es natürlich einfach Spaß macht, dann bestimmte Typen grotesk zu überzeichnen und daraus Funken zu schlagen. Das ist wirklich, das macht Spaß beim Schreiben.
Ich möchte noch ein bisschen über das Stück hinauskommen. Inzwischen beschäftigen uns ja wieder andere Themen, also auch unter anderem. Also es brach dann eine große Wirtschaftskrise aus. Also mich würde eigentlich wundern, was Sie dazu denken, wenn man jetzt die Problematik, die Sie da ausbreiten, ein bisschen transponiert auf dieses Gebiet, der Wirtschaft und der Verantwortlichkeit, mit der wir jetzt bedacht werden als Bürger, als Steuerzahler. Wir retten jetzt eigentlich diese Wirtschaft. Ich kürze jetzt ab. Also wir retten Banken, wir bezahlen für Fehler, die andere gemacht haben, für ein System, wo man eigentlich nicht ein Teil sein muss. Ist das auch nochmal vergleichbar? Das hat ja auch ein bisschen diktatorische Züge ein Stück weit. Das ist ja mit Demokratie vielleicht nicht so weit her, oder ist das vereinfacht, allzu vereinfacht?
Ich finde, das geht ein bisschen weit, weil man nicht vergessen darf, dass Demokratie ein Staatsprinzip ist und kein Prinzip, nach dem sich unsere Wirtschaft organisiert. Die gehorcht der freien Marktwirtschaft.
Ich würde aber die müsste vielleicht auch ein Teil sein, dieser Demokratie im Idealfall oder in der Vorstellung von vielen, nicht?
Also ob das halte ich ehrlich gesagt für etwas allzu utopisch. Also ein Konzern, der tatsächlich demokratisch regiert ist, wo nach dem Mehrheitsprinzip entschieden werden soll und jede einzelne Entscheidung erstmal 2 Jahre durch irgendwelche Ausschüsse muss.
Nein, aber die Firma ist Teil eines Systems, das der Rechtsstaat ist letztlich, ja, von dem sie ja profitiert.
Das stimmt. Also es wird jetzt ja auch sehr viel darüber gesprochen und zu Recht, ob man nicht bestimmte Regularien schaffen muss, die eben große Konzerne wieder mehr einbinden und diese kontrollierbarer machen. Das finde ich einen natürlichen Prozess. Es hat sich eben einfach gezeigt, dass in eine bestimmte Richtung übertrieben worden ist und jetzt versucht man das neu auszubalancieren. Also eigentlich erweist sich ja gerade, dass unser Staatssystem ganz gut funktioniert, weil eben es die Möglichkeit gibt, jetzt zu korrigieren und zu regulieren und einen neuen Weg einzuschlagen. Ich meine, ob er funktioniert, werden wir in Zukunft sehen. Aber ich finde diese Krise, ich empfinde die gar nicht allzu krisenhaft. Die Menschen verhalten sich mustergültig, es ist keine Panik ausgebrochen, die Leute drehen nicht durch, ja, also es macht jeder mit, knirscht mit den Zähnen, aber hält sich tapfer. Und von politischer Seite versucht man endlich wieder mehr Verantwortung zu übernehmen, auch für das große Ganze. Das ist auch eine positive Entwicklung. Ich setze Hoffnung da rein, dass aus dieser Krise letztlich eine Verbesserung resultieren wird für uns alle.
Also keine Analogie, das war jetzt zu weit hergeholt, was ich jetzt gemacht habe von Ihrem Stück.
Ich könnte eine andere benennen. Also eine Analogie zu den Themen aus Corpus Delicti besteht vor allem, denke ich, darin, dass es mir in dem Buch ja nicht nur um quasi eine Kritik des biologistischen Denkens geht, sondern mir geht es auch um eine Kritik an einem Effizienzdenken, an einem Denken, was Menschen total reduziert auf ihr Funktionieren, auf Optimierungsprozesse, auf Leistung. Und das ist ein Prinzip, was gar nicht aus dem politischen System herauskommt, sondern das kommt aus der Wirtschaft. Und das ist möglicherweise ein Prinzip, was jetzt gerade zu bröckeln beginnt und was uns vielleicht Freiräume gibt, uns davon wieder zu distanzieren und zu sagen, das kann nicht das Einzige sein. Wir können Menschen so nicht betrachten, als bloße Funktionsbausteine innerhalb eines großen Verwertungsapparats. Und jeder Funktionsbaustein muss optimal funktionieren und wenn er das nicht tut, wird er aussortiert. Weil das ist nämlich im Moment unsere Auffassung vom menschlichen Leben, also sehr selektiv.
Insofern sind solche große Konzerne ja auch so eine Art gated communities, also geschlossene Welten, wo es dann auch nur entweder ein unbedingtes Ja dazu gibt oder keine andere Wahl.
Ja. Absolut, und sie verbreiten eben eine Mentalität, eine Auffassung, die ja auch den Menschen außerhalb dieser gated community als einen bloßen Konsumenten betrachtet, den man ebenfalls ständig suggeriert, er müsse durch bestimmte Kaufreflexe sich selber optimieren. Ja? Also jedes Kaufen eines Autos, eines Kleidungsstückes, sogar von Nahrungsmitteln, wird uns ja immer verkauft unter dieser Prämisse, du wirst besser, wenn du das konsumierst. Du wirst ein besserer Mensch dadurch. Und das ist eben ein Denken, was ich hochgefährlich, hochdestruktiv finde, wenn es sich so unhinterfragt und flächendeckend ausbreitet.
Wir haben noch gar nicht gesprochen über eine Figur, vielleicht das noch jetzt gegen Schluss, das ist ein Versäumnis, aber ich möchte das doch noch nachholen. Das ist Heinrich Kramer, das ist eine Art Inquisitionsinstitution, ein Medienmensch, der am Fernsehen der Vertreter ist dieser Methode des herrschenden Systems, der dieses darstellt, auch gegenüber allen Akteuren, die hier involviert sind. Was hat er zu tun mit einem Benediktiner im Spätmittelalter vor 1500, der eine Art Hexenjäger war, Heinrich Kramer?
Mein Heinrich Kramer ist ein Wiedergänger, weil auch in Corpus Delicti der Heinrich Kramer im Grunde der Betreiber eines Hexenprozesses ist. Mia Holl wird im Grunde so ähnlich behandelt, wie es Hexen wurden im Rahmen der Inquisition. Das geht ja sogar bis zur Folter, auch in meinem Buch. Und Heinrich Kramer trägt also nicht nur den Namen seines Vorgängers, sondern ist insofern, also es gibt mehr Parallelen, auch er hat sozusagen gegenüber der Inquisition kein leidenschaftliches Verhältnis, sondern ein intellektuelles. Das war beim historischen Heinrich Kramer auch so. Der hat Folter als progressive Strafverfolgung betrachtet und das sehr aufwendig begründet, rhetorisch sehr versiert. Und genauso ist eben auch mein Heinrich Kramer, und der ist natürlich dann quasi in der heutigen Zeit oder in der Zukunft Pressemensch.
Also der Historische hat so eine Art Hexenverfolgungsbuch geschrieben, was dann auch so verwendet wurde.
Im Grunde, also es war ein juristisches Handbuch.
Wie sind Sie auf den gestoßen? War das Teil der Ausbildung? Und ich kannte den gar nicht.
Nee, ich bin da tatsächlich im Zuge der Recherche oder des Nachdenkens über diese Fragen drauf gestoßen und fand es dann eben sehr passend. Ich fand es vor allem toll, dass er einen so modernen Namen trägt, weil Heinrich Kramer ist ein absolut heutiger Name. Man denkt nicht, dass der Typ irgendwie 1500 gelebt hat.
Inwiefern kommen Sie sich doch etwas einsam vor in der Welt der heutigen Autorinnen und Autoren, die nach wie vor, ich sage das mal ein bisschen pauschal, mit dieser Art politischer Denkweise nicht viel gemein haben? Das war vielleicht in den 60er, in den 70er Jahren anders. Da war das Politische, das in der Literatur selbstverständlich, und das ging verloren in diesem popkulturellen Kontext. Und deswegen finde ich sehr erstaunlich oder beachtenswert, dass jetzt plötzlich Ihre Stimme da auftaucht. Aber ich halte Sie für solitär. Empfinden Sie das auch so?
Also zumindest ist es nicht so, dass es viele Autoren noch gibt meiner Generation, die so denken. Aber ich bin nicht ganz die Einzige, und darüber bin ich froh. Also sonst würde ich mich tatsächlich einsam fühlen. Aber es gibt zum Beispiel, um den Namen einfach mal zu nennen, Ilya Trojanow, der auch ein deutschschreibender Autor ist, mit dem zusammen ich jetzt auch gerade ein politisches Buch geschrieben habe, wo es eine große Nähe der Ideen gibt und große Möglichkeiten für Austausch. Natürlich wäre es mir recht, wenn es noch ein paar mehr Leute gäbe. Je mehr, desto fruchtbarer kann man über Dinge sprechen.
Ich wollte das eigentlich als Schlusswort einführen, den Namen Ilya Trojanow. Also das heißt Angriff auf die Freiheit und ist wahrscheinlich eine Art Manifest, oder was ist es?
Es ist eine Art Manifest, also es ist ein wütendes Buch, es ist nicht sehr lang, vielleicht 150 Seiten wird es haben, wo wir also ganz unverblümt und auch ohne die übliche Zurückhaltung und Differenziertheit, also wirklich polemisch und aggressiv und pauschalisierend auf ein bestimmtes Verständnis von Staat und Gesellschaft losgehen und sozusagen richtig um uns schlagen, rhetorisch, um auf bestimmte Dinge aufmerksam zu machen.
Im Kern wieder um diese Freiheit, worüber wir diskutiert haben, diesen Begriff, der ja auch in der Philosophie eine Rolle spielt. Also es ist eigentlich in dem Sinn ein ewiges Thema, aber im heutigen Lichte besehen muss man sich das wahrscheinlich immer wieder neu erarbeiten. Das ist vielleicht ein Beitrag in diese Richtung, ja?
Unbedingt. Also es ist tatsächlich der Versuch, Freiheit unter heutigen Bedingungen noch einmal neu zu betrachten, neu zu definieren und danach zu fragen, was gefährdet sie, was ist sie? Wie wollen wir sie erhalten?
Könnten Sie es noch etwas konkretisieren? Auf welche Gebiete beziehen Sie denn das? Gibt es zum Beispiel Verbindungslinien zu Corpus Delicti noch?
Nicht direkt, also thematisch ja, aber Corpus Delicti beschäftigt sich ja vor allem mit der Frage der Biologismen, der Gesundheit der Körper. In dem Buch mit Ilya zusammen geht es vor allem um die Politik der Terrorismusbekämpfung, um die Einschränkung von Bürgerrechten, um konkrete Überwachung im Sinne von Datenschutz. Also das ist eher das Thema, auf dem wir da rumhacken.
Also alles das, was wir kennen im Nachgang zu 9/11.
Ganz genau. Das ist ein Buch, was direkt auf die Politik nach 9/11 reagiert.
Haben Sie Hoffnung, dass sich da was ändern könnte jetzt mit dem neuen amerikanischen Präsidenten Obama?
Meine Hoffnungen sind da weit weniger euphorisch, als allgemein angenommen wird. Und ich finde, es zeigt sich jetzt auch schon, dass, also er ist mir tatsächlich lieber als sein Vorgänger, aber es zeigt sich, dass es keine große Kehrtwende geben wird. Das kann man, glaube ich, jetzt schon sehen.
Juli C., ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Dankeschön.
Danke.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.